Guten Morgen zunächst mal. Wir beschäftigen uns ja nun schon seit einer Weile mit dem Thessalonikerbrief, dem ersten und jetzt auch mit dem zweiten. Und wir haben eine Gemeinde kennengelernt, jung, dynamisch, missionarisch ausgerichtet, aber eben auch eine verfolgte Gemeinde. Und da bin ich in der Vorbereitung hängen geblieben und habe angefangen einmal mit einem kleinen Experiment. Und zwar habe ich Verfolgung einmal getrennt gedacht. Und zwar in eine praktische Verfolgung und ich habe keinen anderen Begriff gefunden, in eine abstrakte Verfolgung. Unter der praktischen Art verstehe ich verspotten, verleumden, schlussendlich auch die Anwendung von Gewalt. Die abstrakte Verfolgung, die ist nicht hörbar, man sieht sie auch nicht. Und der Kriegsschauplatz ist im Herzen von uns Menschen. Das Verhalten, das der jungen Gemeinde in Thessaloniki entgegengebracht wurde, dass man sie verfolgt hat, ist schon schlimm genug. Aber die praktische Verfolgung hatte einen Vorteil. Und zwar, man hätte, wenn man gewollt hätte, dieser ganzen Geschichte entfliehen können. Paulus war an 4 Sabbaten am Ort und dann hat er wohl spitz gekriegt, dass ein Attentat auf ihn geplant wurde und er musste gehen. Und als er aus Thessalonich fort war, war auch diese Verfolgung nicht mehr präsent. Bei der abstrakten Art ist es ganz und gar anders. Ihr zu entkommen ist unmöglich. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, ihr zu widerstehen. 1. Petrus Kapitel 5, da heißt es, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollzieht. Nun, bei diesem kleinen gedanklichen Experiment habe ich die Begriffe Verfolgung, Anfechtung und Versuchung einfach in einen Topf geworfen. Und zwar, weil ich den Eindruck hatte, dass ein innerer Zusammenhang besteht. Gott versucht niemand. So steht es wenigstens im Jakobusbrief. Und das ist auch so. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Wenn wir versucht werden auf diese abstrakte Art, ist Satan hinter uns her. Und wir werden in einer gewissen Weise von ihm verfolgt. Und diese Vorgehensweise, die hat sich von 1. Mose Kapitel 3, die Versuchung der Eva, bis zum heutigen Tag nicht geändert. Da könnt ihr eine kleine Hausaufgabe machen, wenn ihr wollt. Nehmt euch mal diese Versuchung vor und denkt es auch mal geteilt. Wie könnte das aussehen, wenn es eine praktische Verfolgung ist? Und wie könnte es aussehen, wenn es eine abstrakte Verfolgung ist? Satan ist also hinter uns her, wir werden verfolgt. Und wie gesagt, das hat sich in der Kirchengeschichte bis zum heutigen Tag nicht geändert. Nun, die Gemeinde wurde, wie ich sagte, praktisch verfolgt, aber die abstrakte Verfolgung in der Gemeinde, die zeigt sich darin, dass Paulus ja über die Wochen, die paar, die er hatte, die Gemeinde gelehrt hat und vor allen Dingen hat er auch über die Wiederkunft Jesu die Gemeinde unterrichtet. Nur das Problem war, als Paulus sagte, wisst ihr, wir werden entrückt, freut euch drauf, ja, Jesus kommt wieder und holt uns als seine Gemeinde. Das Problem war, es ist nichts passiert. Und ich denke, wir kennen mittlerweile die Problematik, Geschwister sind gestorben und die Frage war, ja wie, sind die jetzt dabei bei der Entrückung, wenn sie demnächst kommt oder nicht? Und natürlich brachte sie das innerlich durcheinander. Und das ist, was diese abstrakte Versuchung macht. Sie bringt unser inneres geistliches Gleichgewicht aus dem Lot. Und wie gesagt, wir können nicht entrinnen, aber wir können dieser Anfechtung widerstehen. Der erste Brief, der Abschnitt Kapitel 4, Vers 13 bis 18, wo es um die Entrückung geht, antwortet nun Paulus auf dieses Problem und sagt, macht euch keine Sorgen, auch die, die gestorben sind, werden auferstehen. Aber Satan lässt da nicht locker, denn das zweite Problem war dann, dass Irrlehrer kamen und sagten, vergesst die Entrückung, die ist eh schon durch. Ja, und wir als Thessalonicher Gemeinde nicht dabei und wieder Turbulenzen im Innern. Und um das zu beruhigen, was durch die Irrlehrer angerichtet wurde in der Gemeinde, davon handelt der heutige Predigtext. Ich lese 2. Kapitel 2, 1 bis 12, Elberfelder. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht so schnell in eurem Sinn erschütternd, auch nicht erschrecken lasst. Versteht ihr das, was ich vorher meinte mit diesen Turbulenzen? Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch doch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch gesagt hatte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, doch nur bis der, welcher jetzt aufhält, beseitigt wird. Dann wird der Gesetzlose offenbar werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans geschieht, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wunder der Lüge. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit, zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das war Balsam auf die Seele dieser aufgescheuchten Gemeinde, wenn Paulus sagt, jetzt mal ruhig Blut. Was ich euch gesagt habe, zählt. Weder Brief, Geist oder ein Engel oder was auch immer, wenn ihr da irgendwas anderes hört, stimmt nicht. Und die Gemeinde ist dadurch zur Ruhe gekommen. Und das ist ein wunderbarer Aspekt des Wortes Gottes. Die Bibel zeigt uns nicht nur, was richtig und falsch ist, unterscheidet zwischen Wahrheit und Lüge, sondern sie tröstet auch, und zwar über die Maßen. Wenn wir zu jemand gehen, der trauert, dann können wir selbstverständlich trösten. Wir sind ja im Namen Gottes unterwegs. Aber der Trost, den Gott, das sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auf Lager hat, ist unerschöpflich. Der einzig wahre Gott ist auch in dieser Beziehung unschlagbar. Kein Wunder, 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Also, wenn wir Hilfe, wenn wir Trost, wenn wir Ermunterung brauchen, wenn wir Erbarmen brauchen, wir erschöpfen Gott nicht. Nun müssen wir bei diesen beiden Versen unterscheiden. Da ist einmal von der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm die Rede. Und hier ist es aufgepasst, denn hier geht es um die Entrückung. Und dann die zweite Bemerkung, als ob der Tag des Herrn da wäre, das ist etwas ganz anderes. In der Bibel finden wir den Tag des Herrn sowohl im Alten Testament als auch im Neuen. Und interessant ist, dass er sehr oft im Zusammenhang mit Gericht erwähnt wird. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und ihre Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Das ist das Endgericht. Und die Bibel spricht von diesem Tag des Herrn. Aber der Tag ist nicht ein 24-Stunden-Tag, sondern eine Periode, eine Zeitperiode. Paulus zeigt hier deutlich, dass dieser Tag des Herrn erst dann kommt, wenn die Entrückung schon passiert ist. Dann erklärt er in den folgenden Versen den Fahrplan Gottes. Und zwar heißt es in Vers 3, dass euch niemand auf irgendeine Weise verführe, denn der Tag kommt nicht, der Tag des Herrn, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar worden ist, der Sohn des Verderbens. Da ist zunächst einmal von dem Abfall die Rede. Im Grundtext heißt es eigentlich, bedeutet dieser Begriff ein Wegbewegen von. In diesem Fall ein Wegbewegen von der Wahrheit. Ein Blatt am Baum, jetzt im Herbst können wir das beobachten, fällt vom Baum ab und liegt am Boden, hat keine Verbindung mehr mit dem Ast. Und so ist der Abfall jetzt im biblischen Zusammenhang gemeint, dass Menschen sich von der Wahrheit Gottes entfernen. Und dieser Abfall ist nicht nur auf ein Land oder einen Ort bezogen, sondern hat eine weltweite, auf die ganze Menschheit bezogene Bedeutung. Und das erfüllt sich interessanterweise sehr deutlich vor unseren Augen. In den vergangenen, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, 100 Jahre auf jeden Fall, wurde viel Missionsarbeit geleistet im Ausland, wodurch Gemeinden entstanden, geistliche Erweckungen entstanden, alles Positive eigentlich, was mit dem Glauben an Jesus Christus kommt, haben diese Menschen erfahren. Und der Abfall in diesen Ländern zeigt sich dadurch, dass sie sich auf einmal wieder rückbesinnen auf ihre alten Traditionen, auf ihre alten Religionen und auf ihre alte Kultur. Wenn man dran denkt, Indien. Indien wurde unglaublich viel Missionsarbeit geleistet. Großes geschah. Sadhusudha Singh, ja, das war ein weltbekannter Evangelist aus Indien. Und nachdem die hinduistische Partei, die extreme hinduistische Partei in die Macht gekommen ist, werden Christen in Indien von den Hindus verfolgt. Ja. Bei uns im Westen ist es gerade umgekehrt. Bei uns heißt es nicht rückwärts, sondern vorwärts. Die Parole heißt Innovation und als Folge Fortschritt. Nun, das ist per se nicht verkehrt, wenn alte Zöpfe, mit denen man heute nichts mehr anfangen kann, wenn die abgeschnitten werden. Leider fällt unter dem Begriff der alten Zöpfe auch die Heilige Schrift. Die Bibel ist heute mit ihren antiquierten Aussagen nicht mehr realitätskonform. Also, man kann es entsorgen, ja. Oder tut mit der Bibel, mit den Bibelworten, was man will. Ich nenne nur ein einziges Stichwort, die Ehe für alle. Ein fataler Fehler übrigens, das wissen wir, und wir als Gemeinde sollten nicht einmal daran denken, dass wir von der Bibel ablassen in dieser Zeit und dem Wort Gottes den Rücken zukehren. Aber das ist noch nicht der Top. Ich bin kein Lateiner, aber es gibt manche geflügelte Worte aus dem Lateinischen, errare humanum est, ja, irren ist menschlich. Da gibt es auch diesen Primus inter pares, ein Erster untergleichen. Und ich habe das immer im Zusammenhang mit den Päpsten gelesen, ja, dieser Primus inter pares. Ein Erster untergleichen. Es gibt also auch einen Ersten unter all den Abgefallenen in dieser Welt. Und der wird in dem Text, den ich euch vorher vorgelesen habe, zweifach bezeichnet. Einmal als Mensch der Gesetzlosigkeit und Sohn des Verderbens. Mensch der Gesetzlosigkeit, das heißt genau übersetzt der Antigesetzliche. Also er ist der krasse in persona, der krasse Widerstand, das krasse Gegenteil zu Jesus Christus. Und der Sohn des Verderbens, das ist ein Begriff für die Zukunft, denn das ist kein Titel in dem Sinn, sondern sein Schicksal, denn Jesus wird ihn vernichten durch den Hauch seines Mundes, haben wir auch gelesen. Und die Vernichtung dieses Menschen der Gesetzlosigkeit geschieht am Ende der großen Trübsal und vor dem Beginn des tausendjährigen Reiches. Aber dieser Mann ist nicht nur gesetzlos in persona, wie ich sagte, sondern auch größenwahnsinnig, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt und Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Salomo sagte, Hochmut kommt vor dem Fall. Und dieser Mann, der da eines Tages auftaucht, ist niemand anderes als der Antichrist. Und zwar der Endgültige, der Eigentliche. Vorläuferbeispiele gab es schon genug. Bereits Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ja, kennt sicher aus der Geschichte, man hat gemeint, der oder der oder der wäre der Antichrist. Aber der Eigentliche ist der, von dem hier die Heilige Schrift spricht. Ich möchte euch das jetzt nicht vorlesen, aber ihr könnt einmal zu Hause, wenn ihr die Apokryphen habt, das erste Makkabäerbuch aufschlagen, Kapitel 1, ab Vers 20. Das ist kein Wort Gottes, ja, aber das ist interessant zu lesen, weil es über die Geschichte in Israel berichtet. Ja. Luther sagte, es ist gut zu lesen, aber dem Wort Gottes nicht gleich zu halten. Vers 6, und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbar wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, doch nur bis der, welcher jetzt aufhält, beseitigt wird. Wisst ihr, was ich da nicht nur einmal gedacht habe? Paulus, schade. Warum hast du das nicht aufgeschrieben? Er sagte zu den Thessalonikern, und jetzt wisst ihr, was aufhält. Tatsache ist, wir nicht. Oder doch? Aurelius Augustin, ein bekannter Kirchenvater vor vielen Jahren, er starb im Jahr 430 nach Christus, sagte sinngemäß zu diesem Vers: Ich muss bekennen, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Die Thessaloniker wussten, folglich kann das nicht so schwierig gewesen sein. Ja? Denn Paulus hatte es ihnen gesagt. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch gesagt habe im Vers 5? Für uns ist dieses Rätsel, für uns in der Nachwelt dieses Rätsel aber nicht unlösbar. Eine ganze Anzahl von Theologen, unter anderem auch Dietrich Bonhoeffer, waren der Meinung, dass es hierbei um eine Regierung, sich um eine Regierung handelt, eines Staates. Und das stimmt in gewisser Weise, denn eine Regierung hat die Aufgabe, die Bevölkerung vor dem Bösen zu schützen. Aber wisst ihr, wenn durch die Macht Satans der Antichrist auftaucht und erscheint, da reichen keine Armeen mehr dieser Welt. Das wird geschehen. Das heißt also mit anderen Worten, der oder das, was zurückhält, muss mächtiger sein als Satan selbst. Und dann gibt es ein zweites Problem. Und zwar das heißt, und jetzt wisst ihr, was zurückhält. Das ist sächlich. Bis der, welcher jetzt aufhält, ist männlich. Auch das ist mit einem Fragezeichen behaftet. Eigentlich nur, bis wir anfangen zu überlegen. Mächtiger als Satan, das und der, das ist die Gemeinde und der Heilige Geist. Das ist die einfache Lösung, so wie ich das verstehe. Und nicht nur ich natürlich. Was mir eher Probleme macht, ist die rabiate Ausdrucksweise in Vers 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, doch nur bis der, welcher jetzt aufhält, beseitigt wird. Das heißt, aus der Mitte entfernt wird. Da fallen einem ehemaligen Zeitsoldaten ein, liquidieren. Ja. Also es ist wirklich, da geht es hier um Sein oder Nichtsein. Ja. Und ich habe mir gedacht, wie in aller Welt passt denn das eigentlich jetzt zusammen? Bis mir der Gedanke kam, dass es ja gar nichts mit dem Heiligen Geist und der Gemeinde zu tun hat, sondern mit der Art und Weise der Entrückung an sich. Es wird keine Farewell-Partys geben und auch keine Abschiedsküsschen. Denn die Entrückung, die wird plötzlich stattfinden. Und jetzt möchte ich euch mal bitten, dass ihr auf Fantasie umstellt, welch eine ungeheure Kraft nötig ist, um die ganzen, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, ich sage es jetzt mal so ins Blaue, die Moleküle aller gestorbenen Christen zusammenzusammeln. Ein Körper besteht übrigens aus 100 Billionen Zellen. Die Moleküle alle zusammenbringen, zu dem Körper zusammenbringen, der dann zu diesem Geist und zu dieser Seele passt, denn wir bekommen nur ich bin mir sicher, dass wir uns in der Ewigkeit wiedererkennen, aber wir haben einen Körper, der nicht mehr verwesen kann, einen Ewigkeitskörper, der gleiche übrigens wie Jesus. Und nicht nur, dass es zusammenkommt, sondern die Gestorbenen stehen alle auf, vereinigen sich mit Geist und Seele und alle, die noch leben, die werden verwandelt in einem Augenblick, wie es in 1. Thessaloniker Kapitel 4 heißt. Und dann last but not least, wir werden alle entrückt in die Luft. Übrigens der Herrschaftsbereich Satans, dort werden wir uns mit Jesus treffen. Und werden alle miteinander entrückt, Jesus entgegen in die Luft, um dann mit ihm in den Himmel zu gehen. Und da, meine ich, kommt dieser rabiate Begriff her, dieses Beseitigen, ja, diese ungeheure Macht, die da im Spiel ist. Könnt ihr noch, ja? Wenn das passiert, wenn die Entrückung passiert ist, dann ist weder Salz noch Licht mehr gegenwärtig auf dieser Erde. Und das bedeutet, dass die Fäulnis der Gottlosigkeit, die Fäulnis der Gottlosigkeit des Widerstandes gegen Gott, die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Und das ist die Zeit des Antichristen. Wenn das geschehen ist, wird der Gesetzlose offenbar werden, den Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes. Könnt mal lesen, Offenbarung 19, die Verse 11 bis 16 zu Hause. Ich habe schon gesagt, hoffentlich bin ich da dabei, wenn Jesus auf weißen Pferden, also er kommt auf weißen Pferden, das ganze Kriegsheer auf weißen Pferden, muss eine famose Sache sein, muss ich sagen. Um mit ihm in diesen Krieg zu ziehen, ja, wo er sowieso schon als Sieger feststeht. Die Ankunft des Antichristen geschieht in der Wirksamkeit Satans und mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wunder der Lüge. Und mit jedem Betrug und der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe zur Wahrheit, zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und dann bekommen wir einen Eindruck von der Macht, von der Kreativität des Antichristen. Es ist eine teuflische Kreativität des Antichristen, die Menschheit zu verführen. Sind wir auch in Gefahr? Natürlich können wir auch auf falsche Lehren hören. Und es gibt nicht wenige Evangelisten, von denen ich in der Vergangenheit gelesen habe, die Schiffbruch erlitten haben in ihrem Glauben und ihren Dienst aufgeben müssen. Ihr wisst ja, ich bin der Überzeugung, dass ein wirklich Wiedergeborener nicht verloren gehen kann. Aber deshalb gilt für uns umso mehr, jetzt vor allen Dingen in dieser Zeit, wo sich das immer mehr zuspitzt, dass wir eine innigste Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel pflegen, uns Zeit nehmen, die Bibel zu lesen, Zeit nehmen zu beten, damit wir standhaft bleiben in dieser Zeit. Es gibt die Mehrzahl der Menschheit eigentlich, die das ewige Leben, das Gnadenangebot Gottes in Jesus Christus nicht angenommen haben. Sie haben es ignoriert und für sich verworfen. Und zwar ganz und gar freiwillig. Ich war ja von Mitte 68 bis 1971 im April, war ich mit meinem Freund zusammen auf einer Reise rund um die Welt. Und nach der Rückkehr habe ich eine Krankenpflegeausbildung gemacht und da sind mir die Augen aufgegangen. Ich meine, das ist ja bei weitem kein Medizinstudium, aber das hat schon gereicht, mir etwas von der Größe Gottes zu zeigen, als es um Anatomie ging und ein Stück weit auch um Physiologie, also wie der Körper funktioniert. Und ich habe gedacht, das ist der Hammer. Ja. Welch ein Gott, welch eine Schöpfung. Ein Zusammenspiel der Hormone und der Nerven und hin und her, das Auge, ja, das Gehör, Wunder über Wunder. Und dann kam mir der Gedanke an die Evolutionstheorie. Da dachte ich, alle, die an die Evolutionstheorie glauben, die haben einen Knall, habe ich gedacht. Wissen Sie, das war eine Aussage mal in den Flegeljahren meines Glaubens, da war ich da ganz junggläubig. Ein bisschen später bin ich natürlich draufgekommen, die haben sicherlich, ganz sicherlich keinen Knall, sondern sie wollen an diese Lehre glauben, weil es für sie Gott nicht geben darf. Nach dem Motto, was nicht sein darf, kann nicht sein. Je länger ich nun darüber nachdenke, umso klarer wird mir, dass die Folge eines solchen Verhaltens die allerschlimmste Strafe nach sich ziehen muss. Gott ist ja ein Gott der Gnade und Barmherzigkeit. Das gilt bis zum heutigen Tag. Da ist auf der zunächst einmal die Liebe Gottes, wir kennen diesen Vers, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Allein diese Tat zu verwerfen, zu ignorieren, dieser Tat den Rücken zuzukehren, das ist das schlimmste Verbrechen, das ein Mensch begehen kann. Und natürlich ist klar, für das schlimmste Verbrechen muss es auch die schlimmste Strafe geben. Gott lässt Satan nicht nur los, um die Menschen, die ihm den Rücken zugekehrt haben, zu verführen, sondern er greift auch selbst mit ein. Da heißt es im Vers 11, und deshalb sendet ihnen Gott, Gott sendet, nicht Satan, eine wirksame Kraft des Irrtums, damit sie der Lüge glauben. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Welch ein Gericht. Und diese Erfüllung, die kommt nicht erst am Schluss, sondern die wiederholt sich in jeder Generation. In jeder Generation gibt es Menschen, in jeder Generation der Menschheit gibt es Menschen, die das Heil Gottes ausschlagen, die damit nichts zu tun haben möchten. Und für sie kommt der Zeitpunkt, wo es nicht mehr möglich ist, Buße zu tun. Das erinnert mich an den Pharao, kurz vor dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Da heißt es von ihm, und Pharao verhärtete sein Herz. Er verhärtete sein Herz und dann heißt es plötzlich, und Gott verhärtete sein Herz. Ab diesem Moment konnte Pharao nicht mehr zurück. Und da dachte ich, es gibt einen Begriff, den habt ihr vielleicht schon mal gehört, Point of No Return. Ich kenne das eigentlich, ich kannte das bisher nur vom Fliegen. Bevor ich euch das lange erkläre, lese ich ein paar Sätze aus Wikipedia. Als Point of No Return wird in unterschiedlichen Zusammenhängen der Zeitpunkt innerhalb eines Vorgangs oder Ablaufs bezeichnet, von dem an eine Rückkehr zum Ausgangs- bzw. Anfangspunkt nicht mehr möglich ist. Einfach ausgedrückt, ein Flugzeug setzt zur Landung an, könnte noch durchstarten, aber jetzt bei dieser Höhe nicht mehr. Es muss landen, egal wie es ausgeht. Point of no return. Und ich denke, dass Gott das auch hat. Dass Gott das auch praktiziert. Dass es Menschen gibt, die diesen Punkt erreicht haben und nicht mehr die Möglichkeit haben zur Buße. Unsere Aufgabe ist es jetzt, uns von Gott gebrauchen zu lassen, damit Menschen eben nicht so weit kommen. Denn verspätete Einsicht ist eben verspätet. In den über 50 Jahren, wo ich Jesus nachfolge, habe ich noch nie die Stimme Gottes gehört. Aber ich bekomme, das weiß ich jetzt nicht die Reihenfolge, aber ich sage mal immer wieder mal, einen Impuls. Oft ist es nur wenig, oft ist es wie bei meiner ersten Beerdigung als Pastor, da habe ich gedacht, ich kriege ich kollabiere ja vor Schreck, weil das wollte ich gar nicht halten, ja. Aber mit einem Schlag hatte ich die gesamte Beerdigung im Kopf. Da hat mich Gott auf eine ganz, ganz wunderbare Weise ermutigt. Kürzlich höre ich von einer Bekannten, dass sie an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Und diese Krebsart, nun, das ist eine ganz, ganz schlimme, die allermeisten überleben das nicht. Wo diese andere Kollegin mir das gesagt hat, Punkt, ich merke, besuch sie. Gut, bin ich hin. Und ich habe ihr dann das Evangelium erklärt. Ich habe auch ein neues Testament von den Gideons gelassen. Und ich habe gesagt, wissen Sie, ich bitte Sie um Ihretwillen. Schlagen Sie in die ausgestreckte Hand Gottes ein. Sie hat es nicht getan, bis jetzt. Sie lebt immer noch, soweit ich weiß. Und trotzdem, es war mein Auftrag, ihr dieses Evangelium noch einmal zu sagen. Was daraus wird, weiß ich nicht, aber ich bete, dass ich sage, Herr, lass mich nicht zu ihr gegangen sein, zum Gericht. Korintherbrief im 2., da heißt es, wir sind den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, von den anderen ein Geruch zum Leben, vom Leben zum Leben. Ich bin gerne unterwegs vom Leben zum Leben, als dass nachher dieser Mensch gerichtet wird. Nun, zum Schluss drei Gedanken, die ich sozusagen als eine Art Quintessenz euch mitgeben möchte. Die Prophetien Gottes sind uns auch gegeben, um Wahrheit von der Lüge unterscheiden zu können. Das Zweite, sie zeigen aber auch, dass Christus bei allem Chaos der Zeit als endgültiger Sieger hervorgeht. Und drittens, wenn das Wort Gottes unsere Richtschnur für Lehre und Leben ist, brauchen wir uns vor keinem Irrlehrer oder von irgendeiner Irrlehre zu fürchten. Aber dazu ist es wichtig, dass das Wort Gottes Teil unserer Selbst wird. Ja, dass wir das, wie die Bibel das sagt, auch auf die Tafel des Herzens schreiben. Uns damit beschäftigen, dass uns das Wort Gottes bewegt. Amen.